Ich habe ja überlegt, also sollen wir vielleicht mal so eine Kategorie einführen ab dem nächsten Mal von Events, wo wir auf gar keinen Fall hingehen werden. Weil ich habe bei der Recherche viele Sachen so gesehen jetzt wieder für die Folge, wo ich dachte, wow, also da habe ich ja gar keinen, hätte ich ja gar keinen Bock hinzugehen, dass man so eine Sache mitnimmt und auch dann erklären muss, warum man da nicht hin will.
Finde ich richtig gut. Habe ich auch einige gelesen.
Ja. Okay, dann machen wir das ab dem nächsten Mal.
Freizeitstress Berlin.
Und damit herzlich willkommen bei Freizeitstress Berlin im, sagen wir mal, Ende für den März und die Zeit kurz danach.
Ganz genau. Heute ist der Tag nach dem Internationalen Frauentag. Das will ich an der Stelle einmal betonen, weil das ein sehr wichtiger und irgendwie auch ein krasser Tag war. Ich war gestern am Oranienplatz und irgendwie, also generell finde ich, wird es ja gerade Frühling. Du merkst es an der Laune aller Personen gefühlt, an den Cafés, alles ist irgendwie wieder belebter. Und jetzt komme ich aber zurück zu diesem politischen Tag, und gestern dort zu sein, hat mir nochmal so ein kleines, oh, eigentlich mag ich Berlin total, beschert, weil einfach auch so viele Personen so koexistiert haben, auch sei es teils vielleicht politische unterschiedliche Ausrichtungen, also na, natürlich alles jetzt, sage ich mal, im linken Spektrum, aber dann einfach auch so unfassbar unterschiedliche Menschen, und ich fand das so schön zu sehen. Du hattest so eine Flinterfrauengruppe, die da sehr so körperbetont und echt toll getanzt haben und versucht haben, die Leute so zu animieren, mitzumachen. Und direkt daneben, dann kam so der Lauti mit Ni Una Menos mit, und alle haben so mitgesungen. Und dann hattest du wieder irgendwie ganz anders einen Chor, der sehr sanft gesungen hat, und dann natürlich die ganz lauten Rufe. Und irgendwie, es war einfach so ein total wichtiges und cooles Zusammensein und auch einfach so ein Akzeptieren, und das fand ich, ja, ich war gestern irgendwie sehr, sehr beeindruckt. Auch wenn natürlich das Thema mich immer noch richtig sauer macht. Genau.
Zu Recht.
Ja.
Und zu Recht. Ja, aber auch bei dem Wetter, auch traumhaft jetzt. Es gab ja wieder ganz schlimme Nachrichten mit irgendwie fast überall in Deutschland schon wieder Waldbrandstufe 3, weil alles so ausgetrocknet ist. Mhm. Aber ist auch einfach schön jetzt nach dem sehr kalten Februar einfach ein bisschen Sonne wieder zu haben in Berlin.
Absolut, ja. Aber ich wollte unbedingt noch zwei Zahlen loswerden, also zum Frauentag, weil mich das einfach nicht losgelassen hat. Also es gibt unglaublich viele Zahlen, und gerade wenn wir auf auch auf die Gewalt an Frauen gucken, das ist, aber irgendwie hat es mich auch fast schon zu sehr schockiert. Deswegen eine Zahl, die eher so auf die auf die finanzielle Existenz von Frauen eingeht. Ich finde es so krass, dass immer noch über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen nicht ihre eigene Existenz über den gesamten Lebenslauf absichern kann, durch das Gehalt, was Frauen aktuell bekommen. Also wir sind immer noch lange nicht da, dass es in Richtung Gleichberechtigung geht. Und auch politisch fand ich schon krass, nochmal zu lesen, dass weltweit nur 27,2% der Sitze in Parlamenten von Frauen besetzt werden. In Deutschland ist es ein bisschen höher, also es sind 32,4. Aber wo sind, also ich wünsche mir einfach, dass wir daran mehr arbeiten und irgendwie dann dieses Bild auch zu sehen von nach der Wahl von Friedrich Merz. Ich dachte, also mit den Männern am Tisch sitzen, da dachte ich mir auch nur, und auch alle irgendwie so ähnliches Alter und Co. Also ja, wo ist unsere Repräsentanz? Und das gilt nicht nur für Frauen, sondern natürlich auch für BIPOCs und Menschen mit Migrationsgeschichte. Macht mich traurig.
Aber kam diese Wut ein bisschen rüber bei der Demo gestern? Weil ich habe hab gehört, also zumindest von es gab so eine Fahrraddemo, und die war wohl eher so eine Schönwetter-Fahrradtour mit ein bisschen geklingelt, aber jetzt nicht so lautstark. Aber bei da, wo du warst, war es auch zu spüren.
Ja, also ich habe ja so diese Weite von verschiedenen Protestformen gesagt, und irgendwie, natürlich hast du auch den sanften Chor, aber du hattest halt auch die lauten Stimmen und das Krawall machen und gute Redebeiträge, das kam auf jeden Fall rüber, und Ich habe auch gehört, eine Demo musste abgebrochen werden am Spreewaldplatz, aber das waren dann eher so wegen Flaschenwurf und ich glaube Polizeibeleidigung und so.
Apropos Protest. Mhm. Also ich habe im letzten Monat tatsächlich eine Menge gemacht. Ich glaube, ich muss ein, zwei Sachen erzählen. Ja, bitte. Einmal, apropos Protest, bin ich doch noch zur Berlinale gegangen, in einem Film. Also es war aber sehr zufällig, weil da noch eine Karte doch plötzlich über war, nämlich in den Bob Dylan-Film. Mit Timothy Chalamet. Als Bob Dylan. Wegen Protestliedern und so. Den fand ich ganz schön zu sehen. Habe ich damit auch das Berlinale-Häkchen gesetzt für mich dieses Jahr.
Aber wie bist du da rangekommen? Also war das leicht, da hinzugehen?
Das war nicht das war so eine größere, es gab mehrere Vorstellungen, ja. Es war im HKW, im großen Saal. Da gab es auf jeden Fall noch Plätze, irgendwie auch noch relativ kurzfristig so. Das war nicht so schwierig und der lief ja auch zeitgleich eigentlich schon im Kino, glaube ich. Also es war nur Zufall, dass ich den als Teil der Berlinale gesehen habe.
Ja.
Also hätte man auch einfach so im Kino sehen können. Aber ich habe es unter dem Label Berlinale getan.
Sehr gut.
Und dann war ich aber noch in einem Film und von dem muss ich kurz reden, weil der einfach, einfach krass. Hundreds of Beavers, also hunderte Biber, es ist ein krasses Filmerlebnis. Das ist ein Stummfilm, es ist ein schwarz-weiß Stummfilm mit Bibern. Also mit Menschen in Biberkostümen vor allen Dingen und so jemanden, der die jagt. Und es ist wie so alte Looney Tunes Cartoons, wo andauernd Leute so von der Klippe rennen und dann erst später merken, dass sie jetzt runterfallen und dann so ein Stein auf sie drauf fliegt und dann die so zerquetscht sind. Also hast du diese Ästhetik im Kopf? Diese krasse Cartoon-Ästhetik.
Ja.
Aber als Spielfilmlänge, Echtfilm mit bisschen Animationen dazwischen in einem extrem hohen Tempo. Aha. Der ist richtig wild.
Das klingt total abgefahren irgendwie.
Ja, das ist ein krasser Film. Der hatte anscheinend nicht so ein hohes Budget für so einen amerikanischen Film, also nur $200,000 oder so, also vergleichsweise wenig. Man muss sich wirklich drauf einlassen, aber es war, ich glaube, eines meiner intensivsten Filmerlebnisse seit sehr langer Zeit. Ist auch sehr brutal zwischendurch, aber wenn man so Ups-die-Pannen-Show-Humor auch ein bisschen mag, also dass Leute so hinfallen oder plötzlich in einem Loch verschwinden oder von einem riesigen Stein überrollt werden, so cartoonmäßig, wenn man darüber lachen kann, ist das ja schon sehr witzig auch einfach. Also es ist ein sehr krasser Film.
Okay,
der hat mich auf jeden Fall viel mehr noch mehr beeindruckt als der Bob Dylan-Film, der einfach sehr schön war. Aber Hundreds of Beavers war wirklich wow.
Krass, also irgendwie, ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie wenn ich in einer Ausstellung gewesen wäre und so gar nicht verstanden habe, was alles abgegangen ist und mit ganz vielen krassen Sachen mich hätte auseinandersetzen müssen. Also du hast es sehr immersiv erzählt.
Kannst es dir ein bisschen vorstellen.
Ich bin etwas verstört.
Ja. War ich danach auch, aber auch positiv, glaube ich. Also ich werde den Trailer verlinken. Also ich glaube, den lohnt sich wirklich anzugucken. Auch leicht angeheitert oder in einer Gruppe ist, glaube ich, auch nicht schlecht, um ein bisschen da besser reinzukommen. Aber das war ein wilder Ritt.
Oh, so gut. Du hattest von zwei oder mehreren Filmen letztes Mal erzählt und ich habe so gemerkt, irgendwie bin ich gerade so gar nicht in der Filmwelt und ich weiß gar nicht, warum, weil ich eigentlich Bock habe, Filme zu gucken. Und dann dachte ich, ich gucke auch mal sowas, was ist denn gerade, also ne, klar, Berlinale, war jetzt, aber ich habe so von einem Film gehört und gelesen, sehr gutes Interview auch mit der Protagonistin, und der ist total real, also ist, glaube ich, einen größeren Kontrast zu deinem könnte ich gerade gar nicht finden. Ich spreche über Heldin, den Film, der Ende Februar rausgekommen ist, genau, mit Leonie Benesch, die ja auch unter anderem in Babylon Berlin gespielt hat und einfach, ich glaube, auch über die Schauspielerin war ich sofort sehr fasziniert. Und sie spielt dort eine Pflegekraft und der ganze Film geht eigentlich darum, auch über die Belastung, die Pflegekräfte haben. Also das wird natürlich über ihre persönliche Erfahrung, die sie da macht als Pflegekraft, dargestellt und der Haupthöhepunkt ist eigentlich eine Nachtschicht, wo alles plötzlich aus dem Ruder läuft und sie einen Fehler begeht und allein in dem Trailer merkst du schon so diese komplette Konfrontation mit dauerhaft klingelt das Telefon, alle wollen was von dir, die Ärztin in dem Fall ist nicht da und ich finde einfach den Berufszweig so krass und hätte Lust, mir das auch nochmal anzugucken und ja, näher zu kommen. Und sie selber hat auch nochmal in dem Interview betont, wie wichtig es ist, so sich wirklich mit der Materie halt komplett auszukennen. Und fand ich auch ganz gut, bei Tipp Berlin das Interview mit ihr. Und no.
Über den Film habe ich auch echt nur sehr Gutes gehört. Aber ja, den will ich auf jeden Fall auch noch gerne sehen. Ja. Wo ich auch noch zufällig gelandet bin, ist bei der Eröffnung der aktuellen neuen Ausstellung im HKW. Musafiri heißt die. Das heißt auf verschiedenen Sprachen sowas wie Reisender oder Gast. Mhm. Und der Untertitel ist auch von Reisenden und Gästen, glaube ich. Und es ist eine sehr typische, bunte HKW-Ausstellung mit vielen auch Textilen und interessanten Objekten. Aber bin ich da auf der Eröffnung gelandet und das lohnt sich auch, war gut, dass ich den Einführungsvortrag gehört habe, um danach die Ausstellung ein bisschen besser zu verstehen. Also das Booklet würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man hingeht. Mhm. Aber da gibt's, also ich finde, diese Ausstellung lohnt sich schon allein für eine Videoinstallation. Und über die sage ich jetzt nicht so viel.
Oh, Freck, ich dachte jetzt. Genau.
Aber
kommt das in?
Es gibt da mehrere Videoinstallationen, aber ich meine eine ganz bestimmte, die mich sehr erheitert hat und die mich sehr fasziniert hat. Und wenn ihr da hingeht oder du da hingehst, dann sag doch mal, also wenn ihr wisst, welche ich meine. Also weil ich habe schon gesehen, die wurde dafür, die ist relativ neu, die gibt es noch nirgendwo online oder irgendwo sonst zu sehen. Ich glaube, da zum ersten Mal gezeigt, was ich sehr schade finde. Ich habe direkt zu Hause geguckt, ob man die irgendwie verlinken und Leuten schicken kann. Aber ja, also das ist eine interessante, ganz spannende Ausstellung. Aber diese eine Videoinstallation, die muss ich noch sehr viel nachdenken. Wegen Filmen passt das eigentlich ganz gut. Ja.
Ach ja, ist doch eine gute Herausforderung. Ich werde das hoffentlich rausfinden, welche. Und ich habe das Plakat ist mir sehr im Kopf geblieben, auch bei der Recherche. Okay, ich war auch wo? Das war alles andere als heiter. Ich war bei Nan Golding, endlich. No. Und genau, die Ausstellung ist ja in der Neuen Nationalgalerie noch bis zum 6.4. Ich war am späten Nachmittag da an einem Sonntag, ich glaube es war 16.30 Uhr oder 15.30 Uhr und genau, die Zeit wird noch entscheidend, denn ich habe nicht geschafft, alle Ausstellungsteile zu sehen. Also ich musste einen aussparen, einfach weil das sind ja ganz viele Fotos aneinandergereiht und mit Musik unterlegt, also eigentlich filmisch aufbereitet. Und das bedeutet auch, dass du so in einem dieser, es ist wie so ein bisschen wie Kokons oder wie so Zelte nicht, ist falscher, einfach Räume in Räume, genau, aufgebaut. Du warst nicht da, aber
wenn man dran vorbeifährt, dann sieht man oben ja auch diese Textilräume.
Schöner Begriff. Genau. Und da bist du dann einfach eine Weile drin und deswegen habe ich es am Ende nicht geschafft und habe auch gehört, dass es einigen Personen so ging, die diesen relativ späten Zeitslot hatten. Und ich war schon krass, auch reingezogen in die Werke, die da ausgestellt wurden. Und ich fand mit am krassesten diesen einen Ausstellungspart, wo es um die vielen Menschen ging, die denen AIDS zum Verhängnis geworden ist. Und das war einfach so eine Abfolge von, du siehst so die Freunde und Freundinnen von Nan Golding, so 70er, 80er Jahre, New York und diese krasse Lebenslust und auch super intime Szenen. Also sie hatten, sie müssen auch ein unfassbares Vertrauen gehabt haben, dass sie so komplett sie auch, ich sag mal, in ihren teils Geschlechtsverkehr und Co., also dass sie das mit fotografieren konnte, war ich irgendwie auch so, dachte ich auch, es ist einfach auch, ne, musst du wollen und musst du dich einfach gut kennen. Und dann gleichzeitig so dieses komplette Ausleben und dann aber auch zu wissen, okay, von den ganzen Menschen einfach sind unglaublich viele irgendwann nicht mehr da gewesen. Und das fand ich, also diese Zwiespalt zwischen krasser Lebenslust und irgendwie so alles machen und dann gleichzeitig aber auch so die Krankheit und die Zeit. Und fand ich irgendwie sehr krass. Und dann auch die andere Ausstellung, wo es um den Tod ihrer Schwester ging, weil das so indirekt hast du dich gefragt, was eigentlich das Verhältnis zu ihrer Mutter war, also zu der Mutter von natürlich Nan Goldings Schwester und ihr selber auch, und ob das nicht auch eine indirekte Anklage an sie ist. Also es war so ein bisschen unterschwellig verschiedene Vorwürfe auch im Raum, und gleichzeitig siehst du aber auch die Eltern von Nan Golding eigentlich bis ins hohe Alter immer wieder auch auf ihren Fotografien. Ja, also ich, viele von euch Hörerinnen waren bestimmt auch da oder vielleicht auch nicht. Es ist schon eine krasse Ausstellung. Ich glaube, man sollte da auch nicht hingehen, wenn man irgendwie noch, keine Ahnung, eine Party am Abend hat oder wenn man das, wenn ein Mensch so den Kontrast mag, dann schon. Es sind schon wirklich krasse Themen. Es zieht dich rein. Es ist, musst du auch wollen. Es ist auch sehr, also jetzt ganz, ganz haptisch gesehen oder jetzt mal ganz banal, es ist auch super, ich fand es irgendwie warm und voll auch teilweise in diesen Räumen, und das, obwohl du mit Zeitkarten arbeitest, also sehr stickig, und ich glaube, das macht nochmal mehr auch mit deinem Gemüt, und irgendwie so dieser Mix aus Hochglanzbildern und gleichzeitig auch so krasse alltägliche Schnappschüsse. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich glaube, ich würde gerne nochmal ein oder zwei Fotos nur die sehen und mir selber so ein bisschen auch darüber Gedanken machen können, weil du hast halt immer diese schnelle Abfolge.
Also die wurden nur projiziert dann quasi. Also wie einfach nur so als Diashow.
Ja.
Ah, okay.
Und darunter ist noch Musik.
Naja, Musik ist auch nochmal emotionsverstärkend. Ja.
Und vielleicht geht es einigen so wie mir. Ich fand den einen Song so unglaublich prägnant. Das war in dem Stoffraum, wo es um den Tod der Schwester ging. Und ich habe... wir haben den tatsächlich Shazam, das ist Song to the Siren von This Mortal Coil. Also ich glaube, alle, die in der Ausstellung waren und diesen Song hören, sind sofort auch wieder reinversetzt. Ich wollte das nur einmal teilen, weil ich den wirklich, den fand ich auch krass. Also
ja, den finde ich auf jeden Fall auch.
Genau.
Okay, krass. Ja, also in der Ausstellung, ich habe jetzt auch schon wieder mehr Sachen gehört noch von anderen Leuten. Ich bin unsicher, ob ich das, also ich glaube auch gerade bei Leuten, die so mit, die so quasi Drogentod, Verluste im bekannten Familienkreis oder so hatten, denen das richtig übel zugesetzt hat, auch, glaube ich, die Ausstellung. Dann, also, oder auch Leute, die meinten, wow, Berlin ist schon kaputt genug von den Leuten her, wieso muss man sich, also jetzt gehe ich da rein und gucke mir noch mehr kaputte Menschen an. Das
stimmt, das Thema des Drogenkonsums von ihr selber und den Freunden, das war auch nochmal, das, ja, zieht sich auch durch die Ausstellung.
Oh weh, oh weh.
Ach ja, aber ich habe es
geschafft. Ja, es hat ja nur ein halbes Jahr gedauert. Aber es hat funktioniert. Ich muss mir noch mal überlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die geht ja jetzt noch bis...
6.4.
Bis Anfang April. Ja. Na gut, wird knapp, aber kriege ich vielleicht, ob ich es will, mal schauen. Ich war auch Kunst gucken noch im Haus Kunst Mitte. Hatte ich erzählt, dass ich da hin wollte, glaube ich, letztes Mal. Also hinterm Hauptbahnhof da, eines der wenigen alten Häuser im Europaviertel aus Waldbestand. Und das war auch eine ganz süße Ausstellung. Das Gebäude ist auch ganz schön, kann man sich echt angucken. States of Uncertain Domesticities war das. Aber wovon ich eigentlich erzählen wollte ist, also es war eine ganz, ganz schöne Ausstellung und eine ganz liebevolle, nette Sachen, die nicht zu schwer tragen, bedeutungsschwanger irgendwie daherkam, habe ich das Gefühl. Aber vor allen Dingen ist in der Straße auch, das fand ich interessant, ein YouTube-Döner.
Was?
Also Oggis Gemüse-Döner, weil ich habe davor gewartet, auch auf eine Freundin noch, und dann sehe ich da, was da hinten da für eine lange Schlange, und dann war es so eine Mustafas Gemüse-Kebab-Schlange, aber halt von Oggis Gemüse-Döner. Anscheinend ist das ein YouTube, ein Food-YouTuber, der da so einen Dönerladen aufgemacht hat vor ein paar Monaten.
Und dann streamt er einfach die ganze Zeit live, oder
nee,
was?
Nee, der hat einfach einen Dönerladen aufgemacht. Das hat also der ist eigentlich bekannt geworden als YouTuber und hat jetzt auch noch einen Dönerladen so. Und da war eine lange Schlange von Leuten, die den anscheinend kannte. Und ich war extrem fasziniert, weil das ja eigentlich auch so ein komisches, also es macht dieses Gebiet dann noch seltsamer. Weißt du, du hast diese seltsamen Bürotürme und wo irgendwelche Expats wohnen, und es ist dieses seltsame Viertel ohne Sozialbau, was irgendwie ein bisschen artifiziell ist hinterm Hauptbahnhof. Und dann hat man aber dann trotzdem noch diese, neben das Haus Kunst Mitte und diesen Gemüsedöner von diesem YouTuber, den ich nicht kannte. Und jetzt war mir die Schlange da dann zu lang, aber ich habe mir gedacht, na gut, also der hat auch ganz gute Bewertungen. Vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer ist und man länger Schlange stehen kann, könnte ich mir, habe ich jetzt, also ich habe ja auch eine Vorliebe für so Straßenessen, dem da auch vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Das fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Den fand ich genauso interessant eigentlich wie die Ausstellungsstücke als Objekt da in dem Kontext. Ja.
Was ist das aber mit den Dönerläden von bekannten Personen? Ich verstehe das nicht. Also ist das jetzt so der neue Trend, so mit Podolski-Döner am Kotti. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wird immer mehr.
Das fing ja auch an mit diesen, ich glaube, dieses so Leute, so Celebrities, die so ihre Brand noch irgendwie ausweiten wollen. Es gab ja auch die ganzen Getränke, ne? Also eine Zeit lang hatten alle Rapper einen Eistee oder so eine Limo oder weißt du, so eine Pizzamarke oder so. Ich glaube, da ist so eine eigene Dönerkette nur der nächste logische Schritt.
Boah, okay. Weiß ich nicht.
Linz, Falafelhaus, nee, nicht?
Vielleicht wird es das irgendwann werden, aber ich glaube, das überlasse ich lieber Menschen, die sich besser mit Falafel auskennen als
Eine Sache, wo ich auch noch war,
ja,
das war auch die letzte von dem, was ich erlebt habe, ist, ich war auf dem Drachenberg vor ein paar Tagen und ich habe mich richtig geärgert, keinen Drachen dabei gehabt zu haben, weil es war die perfekte Bedingung für einen Drachen steigen lassen.
Frag, der Name sagt es doch schon, was man mitbringen muss.
Ja, aber ich sag mal so, eigentlich war ich nur am Teufelssee und da im Naturzentrum und da einen Kuchen essen und da durch den Wald spazieren. Und dann war so, gab es in so einem Anfall von Aktionismus, komm, wir steigen jetzt auch noch hier auf dem Hügel hoch. Und da oben angekommen, war wirklich spontan die idealsten Bedingungen. Und ich habe sogar so einen kleinen Taschendrachen, den man so zusammenfalten kann und dann so in die Tasche packen. Süß. Hatte ich natürlich nicht dabei. Und es ist einfach so, Leute, bereitet euch besser vor. Packt einfach mal einen kleinen Drachen ein in die Tasche. Einfach mal so ein bisschen Knete, dass man mal was kneten kann. Hier vorne habe ich noch ein paar Knetfiguren letztens gemacht.
Oh, einfach sind das Dinos oder
das
was?
Das sind Dinos und eine fleischfressende Pflanze, ja.
Ah ja, das kann ich sehr gut erkennen.
Ne, von wegen nicht Prepper-mäßig irgendwie in Erste Hilfe und ein Messer mitnehmen. Nee, nehmt mal einen Drachen mit, nehmt mal ein bisschen Knete mit, nehmt mal eine Bastelschere mit. So, das bereut man viel mehr, wenn man sowas nicht dabei hat.
Na, sehr gut. Genau. Immer einen Drachen dabei haben. Wir haben ja darüber gesprochen, wie schön das jetzt ist mit der Sonne, mit dem Frühling. Und ich glaube, spätestens vor 2 Wochen ist es mir so ergangen. Bei einem Spaziergang in Mitte habe ich dann auch schon viel Aperol überall gesehen. Ich finde, das ist ein bisschen, das ist so der Ritterschlag für Berlins Frühling. Jetzt ist es soweit.
Die Eisdiele am Platz wieder hat wieder auf und vor der Bar sitzen schon die ersten Aperols.
Ja, wirklich. Und ich fand es auch noch so ein bisschen witzig, weil einfach vor 2 Wochen noch im Wintermantel da saßen. Also es war noch so, eigentlich ist es viel zu kalt, aber hey, geht los. Und vielleicht auch noch ein anderer sozusagen Ritterschlag für Berlin, dass es wieder losgeht, ist auch, dass das Sissi wieder offen hat. Haben vielleicht einige schon wieder schon mitbekommen. Ist am Freitag, den 7. März, wieder gestartet mit einem großen Konzert, was das ganze Wochenende ging. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier die Info, Sissi ist wieder da. Und mich freut es sehr. Es wird bestimmt auch wieder sehr viel tagsüber Veranstaltungen geben, beziehungsweise Partys, die einfach
laufen. Das wird ja auch ein Abschiedsjahr dieses Jahr für mehrere Clubs, also die Renate zum Beispiel oder so. Es wird, da passiert viel. Also dieses Jahr nochmal ordentlich ausgehen.
Ordentlich loslegen. Ja, genau. Und cool, alles draußen schön und macht Spaß. Und jetzt würde ich gerne aber auf eine Ausstellung eingehen, die drinnen passiert und die auch im Dunkeln passiert. Das ist The Dark Rooms Hotel von dem Kollektiv The Dark Rooms. Das sind die auch Himmel unter Berlin gemacht haben. Und dieses, ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren auch über Tulip Mania gesprochen.
Ja.
Genau, diesen Pop-up, wo du Kunstwerke kaufen konntest, die sich dann selber zerstören. Also dahinter stehen Clara und Sven Sauer. Die beiden machen viel in der ganzen so Installations-Szene und sie sind auch so tragende Köpfe des Kollektivs sozusagen. Sie haben einige Veranstaltungen schon auch das Lost Art Festival hier initiiert. So, und jetzt komme ich aber mal zu dieser Ausstellung. Die ist nämlich nur einen Monat, vom 11. April bis zum 11. Mai, also ist noch ein ganz bisschen hin. Und
das ist die Konkurrenz zu Yoko Ono.
Stimmt, Harvey, da muss ich heute auch dran denken. So, habe ich ja letztes Mal schon drüber erzählt. Und die Ausstellung ist in einem ehemaligen Vier-Sterne-Hotel irgendwo in Mitte Berlins. Die genauen Koordinaten werden dir, wenn du das Ticket kaufst, 48 Stunden vorher mitgeteilt. Das ist so ein bisschen wie bei Himmel unter Berlin, da war das ja auch so mit den Geheimen.
Das ist auch so ein bisschen Hype
das
einfach,
ist,
ne?
Das ist es so. Ist voll das Ding. Also es ja. ist so ein ja, klassischer, so ein bisschen exklusiver Mechanismus. Aber die Ausstellung klingt an sich ziemlich cool. Auf 10 Ebenen in diesem verwaisten Hotel stellen 15 internationale Künstlerinnen aus und du hast keine Reihenfolge als Besucherin. Es ist dunkel, du sollst dich auf deine anderen Sinne einlassen und ich fand das hier ganz schön. Ah ja, ich würde das einmal, das fand ich sehr, sehr beschreibend. Dabei ermöglichen es die stummen Flure mit ihren dicken, abgenutzten Teppichböden fast lautlos durch die verwaisten Korridore zu gleiten.
Mhm.
Also es klingt schon sehr...
Klingt ein bisschen übernatürlich.
Abenteuerlich. Genau. Das ist nur ein Monat, weil danach wird das Hotel abgerissen. Ja. Das ist ja auch, es passiert, ist ja auch oft so ein
klassische
Ding Zwischennutzung.
Ja.
Genau. Und ich finde, es klingt total cool. Es ist nur, und darüber habe ich auch länger nachgedacht, auch schon nachdem ich bei den Golding war, es ist nur echt auch nicht günstig.
Mhm.
Es kostet, ich glaube, 35 Euro sogar.
Wow.
Die Karte, und ich meine, ich fand auch die neue Nationalgalerie seit heuer. Ich weiß, dass sie donnerstags diesen Zeitslot haben, also die neue Nationalgalerie, wo du reingehen kannst. Aber irgendwie, mich hinterlässt es auch oft so mit, hey, für wen ist eigentlich Kultur und Kunst? Also irgendwie, finde ich, macht das so ein bisschen diesen kulturellen Habitus auch kaputt, weil am Ende können es sich einfach nur privilegierte Menschen, also finanziell privilegierte Menschen leisten. Und das ist doch schade.
Und das jetzt ja auch zum Beispiel ein privates Unterfangen. Und
ja.
Ich finde das eine gute Erinnerung, vor allen Dingen daran, wie abhängig wir quasi sind und wie notwendig diese ganze Förderung ist. Ne? Also wenn man
voll.
Quasi
ja.
das Ticket der neuen Nationalgalerie, wenn die sich selber finanzieren müsste, wäre ja auch mal ein Vielfaches noch teurer. Ne?
Ja.
So, das ist schon, ja.
Gleichzeitig
gerade in Zeiten, wo es krass gestrichen wird, aber trotzdem.
Total, ja. Ich habe es aber trotzdem mitgebracht, weil es mich irgendwie inhaltlich einfach reizt, generell. Sound-Licht-Installation, dann irgendwie dieser Ort. Ich finde auch einfach so Lost Spaces total interessant. Und dann auch so zu wissen, okay, es ist extra konzipiert dafür, das nochmal, also da steckt ja auch so viel Arbeit und Mühe drin für was, wo du weißt, dass es nach dem Monat einfach abgerissen wird und nie wieder so sein wird. Also das, ja.
Wir haben ja auch schon mal über so Spektakelkunst gesprochen, oder? Also bei diese komischen Van Gogh-immersiven Monet-Ausstellungsdinger, die so daraus dann so ein 3D-Projektionserlebnis machen. Ist diese Art von Ausstellung einfach nur die Berliner Hype-Sophisticated-Variante davon?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz, warum? Weil das von Van Gogh und Co. Das ist ja einfach nur ein anderes Medium, um seine Kunst zu zeigen. Und das ist trotzdem in großen, hellen Räumen und irgendwie, um es so ein bisschen filmischer zu machen und ein bisschen immersiver. Und das hier, finde ich, da ist schon, da steckt schon mehr dahinter auch, weil es mit der Geschichte des Ortes auch noch viel mehr spielt. Also das habe ich von meiner Ausführung eventuell vergessen. Aber dass es auch darum geht, hey, wer ist eigentlich die ganzen Jahre in diesem Hotel ein- und ausgegangen? Und diese Geschichten werden auch so ein bisschen mit aufgegriffen. Und was ich finde, hier unterschiedlich ist, ist, dass es ist nicht so eine neue Ebene von einem bestehenden historischen Künstler, sondern es ist wirklich, der Raum wird inszeniert, es wird mit Licht gespielt, es wird mit deinen Sinnen gespielt, es wird schon so ein Erlebnis geschaffen. Deswegen finde ich, das ist nicht so vergleichbar.
Okay.
Aber ich war ja auch noch nicht da, ist ja auch erst.
Ja, ich spiele mal nur des Teufels Advokaten.
Der würde
dann ja sagen, ja. Dann ist es eigentlich eher wie so eine, kennst du diese Selfie-Museen, wo man, wo man so dann so bunte Räume hat und voller Balance und so, wo man vor allem gute Instagram-Bilder machen kann. Und wenn man quasi das nimmt, aber halt ein bisschen mehr in einem zeitgenössischen Kunst-Chick in Schwarz darstellt, mit mehr Dunkel. Da sind die Grenzen wahrscheinlich ein bisschen schwammig. Aber ja, ich finde es auch spannend. Ich habe auch die Werbung dafür gesehen und war das klingt doch aufregend. Aufregend ist toll.
Voll, ja.
Was aber auch aufregend ist, ich weiß nicht, ob, ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal von erzählt, aber ich habe es nicht gefunden in unserem Archiv. Aber es kam letztens auf, als es darum ging, wo man einen Ausflug hin machen könnte. Und ich weiß nicht, ob ich dir vorhin schon erzählt habe. Habe ich dir schon mal vom Hollandpark erzählt?
Irgendwie sagt der Begriff mir was.
Ich finde ihn nicht in unseren Shownotes, darum sage ich es nochmal. Ich würde gerne in den Hollandpark.
Was ist der Hollandpark?
Der Hollandpark ist nördlich von Berlin im Panketal. Und du kennst ja der Holländer, das sind ja diese Gartencenter.
Daran muss ich direkt denken.
Die haben drei Stück. Zwei in Berlin und eins da, also nördlich von Berlin, also irgendwann in Brandenburg. Und irgendwann haben die angefangen, um dieses eine Gartencenter drumherum noch mehr Dinge zu bauen. Und zwar eine Menge.
Ja.
Nämlich, pass auf, ich muss Luft holen, einen riesigen Indoor-Spielplatz mit Kletterhalle und verschiedenen Escape Rooms.
Wow.
Eine große Abenteuer-Minigolfanlage, die längste Deutschlands. Diverse Fahrgeschäfte und den dritthöchsten Rutschenturm dieses Landes.
Okay.
Mehrere riesige Outdoor-Spielplätze, eine Dschungelhalle mit exotischen Pflanzen und Tieren, eine funktionierende Mühle und ein Mühlenmuseum, ein Buffet-Restaurant, ein Coffeeshop, aber ohne Gras, nur mit, also als Kaffee, und das hat mich gecatcht, ein holländischer Frittierimbiss, also mit einem holländischen Frittierwaren.
Wir haben über Frittieren schon mal ganz lange gesprochen, ich erinnere mich.
Und da gibt es ja in Holland ganz tolle Produkte, in so Straßenimbissen. Dann das Garden Center und noch eine große Markthalle mit Produkten aus der Region und aus Holland. Und das Ganze mit teilweise so fake holländischen Fassaden.
Okay.
Und also an sich ist der Zugang kostenlos zu dieser Markthalle und zum Garden Center und diesen Außenbereichen. Für die Attraktionen muss man dann bezahlen.
Klar, für die Rutsche.
Ja, auch dafür.
Mhm.
Aber für die Außenspielplätze nicht, aber für die Minigolfanlage glaube ich schon und für die anderen Fahrgeschäfte und so. Mhm. Und das ist dann schon ein bisschen pricey, also für Erwachsene glaube ich 18 Euro oder so für einen Tag. Aber an sich, ich will ja vor allem, also ich will nicht auf das Kettenkarussell, weil das ist gruselig. Ich will vor allen Dingen in dieses Gartencenter natürlich und in den Frittierimbiss und in die Markthalle und einfach rumlaufen und mir angucken, wer da so ist. Man braucht mit den Öffis, glaube ich, eine Stunde, mit Autos wahrscheinlich ein bisschen schneller. Müsste man sich vielleicht mal leihen. Ja. Aber ich habe schon ein bisschen Bock darauf. Also ich finde, also vor allen Dingen, weißt du, einfach so einen Ausflug machen, eine Frikandel essen und wieder zurück nach Berlin fahren, ist doch super.
Boah, also ich stelle mir vor, das Gelände muss unfassbar groß sein bei all dem, was sie da anbieten. Und ich kriege irgendwie so Vibes, so ein Mix aus Karls Erdbeershof und Tropical Island.
Ich vermute auch von den Leuten, die da hingehen, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube, also ich glaube, das ist schon sehr anstrengend, weil ich glaube, ein Großteil dieses Business ist auch, dass man da seinen Kindergeburtstag feiern kann. Weißt du, du kannst da so Tische mieten und
so
Escape Rooms mieten.
Ja.
Und ich glaube, das sind, da ist, glaube ich, richtig viel Lärm bei gutem Wetter. Und BrandenburgerInnen, die Sachen für ihren Garten holen und da auch die Zeit noch nutzen, um noch eine geile Pommes zu essen. Und irgendwie möchte ich mich zwischen die mischen. Weißt du, man muss auch manchmal den coolen Leuten aus den Dunkelausstellungen in irgendwelchen zwischengenutzten Hotels, muss man einfach mal entfliehen und sich mit den Brandenburgern, die alle AfD gewählt haben, an den gleichen Stand stellen und eine Pommes essen.
Ja.
So, da habe ich schon Bock drauf. Ja. Ich suche jetzt noch ein paar Leuten, dann mache ich das halt Ausflugsgruppe, dann mieten wir uns einen Bus und fahren da gemeinsam als Ausflugsgruppe hin und haben dann einen tollen Tag im Hollandpark.
Oh. Frag, ich schenke dir, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, zum Geburtstag den Eintritt, damit du diese drittlängste Rutsche machen kannst.
Ja,
ich würde sehr gerne ein Bild davon haben wollen. Ne.
Die längste Minigolfanlage des Landes.
Ach, das war das. Und die größte.
Und die dritthöchste
Rutsche. Ja, wow. Also, ja, gerade mit Kids stelle ich mir das schon cool vor.
Ja, die müsste man sich vielleicht auch mieten. Ja.
Du hast über Frittieren gesprochen und es bringt mich irgendwie zu Essen und Essen bringt mich zu einem Theaterstück, wo ich sehr, sehr gerne hin möchte. Ich will nämlich mal wieder ins Theater, ich war voll ewig nicht. So, und ich hätte auch Bock auf Volksbühne und ich habe gesehen, dass der Schnittchenkauf läuft. Der lief auch schon früher, aber er läuft wieder. Und mich haben so ein paar Sachen an diesem Stück sehr fasziniert. Also insgesamt ist das ein Prosatext von René Polisch. Und da geht es vor allem auch um die Bedeutung des Theaters, also was macht Theater eigentlich aus? Und der Name sagt ja schon so, hey, Menschen kommen nur ins Theater sozusagen für die Schnittchen, also damit spielt das Theater so ein bisschen. Es hat so, mich erinnert das immer auf Messen, dass Studierende gehen eigentlich nur auf Messen wegen der Kugelschreiber. So und Traubenzucker vielleicht auch noch. Gut, aber zurück zum Stück. Darum geht es auch wohl inhaltlich. Und Frederik, du hast mir ja schon verraten, jetzt rede ich hier so ganz theoretisch über das Stück, dass du es tatsächlich schon gesehen hast.
Ja, ja.
Deswegen, ich erzähle mal und dann erzählst du, genau, wie es war. Mhm. Was hat mich noch fasziniert? Also generell auch, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mich in der Schule sehr viel mit Brecht auseinandergesetzt habe und mit auch so, Brecht hat es ja so ein bisschen aufgebrochen mit den ZuschauerInnen und in die Interaktion mit den SchauspielerInnen. Das Stück jetzt ist auch bezieht sich auch auf Brecht in einer gewissen Weise, aber von dem, was ich gesehen habe oder gelesen habe, unterhalten sich die SchauspielerInnen eben so über die Bedeutung des Theaters und sie sind mit dem Rücken zu den ZuschauerInnen und es gibt wohl irgendwie noch so eine installierte, einen großen Screen, wo Sachen drauf zu sehen sind und dahinter, diese zweite Bühne, da passiert dann das Schnittchenschmieren.
Ja, doch auch.
Doch auch.
Ja, ja.
Aber das irgendwie.
Es werden schon an irgendeiner Stelle auch mal Schnittchen geschmiert. Das stimmt.
Ah, ja. Aber die werden nicht verteilt, habe ich gelesen.
Nee, genau. Ich habe auch kurz gesagt, oh, ich hätte jetzt ein Jüngerchen. Ich würde auch ein Schnittchen nehmen, aber leider aber nicht.
Leider nein. Und ich finde einfach so die Ebenen total cool. Also so dieses auch, diesen Bezug zu Brecht und so eine andere Rolle mit ZuschauerInnen und Darstellenden. Dann auch den leeren Regiestuhl. Also wo es ja auch so ein bisschen um die Rolle von Polish geht, dass er jetzt ja eben nicht mehr da ist und eigentlich in den unglaublich vielen Stücken, die er geschrieben hat, durfte eben keins nachgespielt werden ohne ihn oder ohne seine Präsenz. Mhm. Und irgendwie so dieser Twist, den fand ich total spannend. Und dann auch, ehrlich gesagt, den Darsteller, ich kenne ihn aus der Serie Die Doppelhaushälfte und bin ein ziemlich großer Fan. Ich spreche über Milan Peschel. Mhm. Und als ich all das gesehen habe, dachte ich so, hey, das klingt irgendwie nach einem guten Stück für mich. So, ja. Frag, denkst du, es ist ein gutes Stück für mich?
Also, bei der Brecht-Sache muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil, also natürlich, Schnittchenkauf bezieht sich ja auch auf den Messingkauf von Brecht. Und über den musste ich mal auch im Theaterwissenschaftsstudium ein Referat halten und war so, da bin ich ja ganz begeistert. Also es geht ums Theater, ja, also jetzt nicht so doll um Brecht. Mhm. Es ist vor allen Dingen ein Stück über die Zeiten jetzt nach René Polish und vor allen Dingen ja, weil es ja ein Stück ist, was sie quasi im Stil von René Polish gemacht haben, selber die SchauspielerInnen ohne René Polish dabei zu haben. So. Und das ist total toll gespielt und also jeder von denen auf der Bühne ist wirklich ziemlich krass. Also ich habe jetzt nicht alle Namen gerade auf dem Schirm, aber das sind schon einfach sehr großartige Leute da Martin Wuttke und Co. Und das sind, das macht großen Spaß. Allerdings ist es auch sehr, ich glaube, ich hätte noch mehr Spaß gehabt, wenn ich jetzt noch vertrauter gewesen wäre mit René Polish. Ah, also ich kenne René Polish und habe einige Sachen mit ihm gesehen, aber ich glaube, das ist ein Stück vor allen Dingen für Schauspieler, die mit René Polish gearbeitet haben, SchauspielerInnen, oder Leute, die quasi Teil dieser Gemeinde war, die alles von ihm gesehen haben.
Ja.
Ich glaube, das ist schon, wahrscheinlich hat man dann noch mehr Spaß daran, weil es ja noch mehr um diese Art des Arbeitens und den Verlust geht. Aber auch wenn man quasi da nicht so drin steckt, wie ich, also weil ich habe da auch nicht so krass steckt, fand ich die Ästhetik nie interessant genug von Polish, macht es trotzdem allein, weil die so toll spielen und so viel Spaß haben auf der Bühne.
Ja.
Also allein, weil die so viel, man sieht, dass die richtig Bock haben, das zu machen, was sie da machen. Mhm. Allein das macht total Spaß. Und dadurch habe ich es ihm dem Stück auch verziehen, dass ich es zwischendurch quasi vom Text oder vom Stil bemüht fand, weil ich einfach das ja damit nicht so, das ist nicht ganz meine Theatergeneration, glaube ich.
Okay.
No. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber man jetzt nicht, also ja, nur wird jetzt nicht mit den falschen Erwartungen vielleicht reingehen.
Das ist sehr gut. Jetzt bin ich so ein bisschen nicht auf dem Boden der Tatsachen angekommen, aber jetzt weiß ich so ein bisschen, worauf ich mich einlassen würde. bin nach wie vor nicht abgeneigt und vielleicht noch zu den Spielzeiten.
Also es lohnt sich zum Beispiel vielleicht nochmal einen Text vorher zu lesen, der zum Beispiel nochmal ein, zwei Nachrufe auf René Polish zu lesen, um nochmal, bevor man reingeht, vor Augen zu haben, was dieses Theater ausgemacht hat, was an dieser Art zu produzieren und eine Art Stücke oder mit Texten umzugehen, was daran besonders war. Und wenn man das so noch relativ frisch im Kopf hat, wenn man nicht eh damit vertraut ist, dann kann man da noch mehr draus ziehen.
Ah, das ist sehr gut. So ein bisschen ist es auch schon angeklungen der RBB hat da eine sehr gute Rezension zugeschrieben, die verlinke ich auch. Genau, so ein bisschen was trotzdem noch an den Charakter seiner Art der Stücke herankommt. Okay, das finde ich sehr gut. Zu den Spielzeiten, ich habe ja schon gesagt, wann wir aufnehmen und im März ist es schon ausverkauft, aber im April gibt es aktuell auf jeden Fall noch Karten. Am 5. und 13. zum Beispiel wird das aufgeführt. Okay.
Cool.
Ja.
Ich mache jetzt auch noch einen Ausflug, von wegen, weil ich noch gerade bei Ausflügen war, den wollte ich nur kurz anmerken, weil dadurch verpasse ich leider ein paar Events in Berlin. Ich bin auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr. Und die ist Ende März und da verpasse ich leider ein paar Sachen, aber ich war noch nie auf der Messe und dachte, ich schaue mir mal an. Mhm. Also wenn jemand auf der Leipziger Buchmesse ist, sagt Hallo, ich bin der in dem tollen Anime-Kostüm.
Ach krass, ich habe ganz vergessen, dass die jetzt, ich bin irgendwie bei der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr im Oktober.
Ja, später,
Ich habe das eigentlich mir schon mal rausgesucht und da bin ich so voll drin. Ich war auch schon mal auf der Leipziger, aber ich habe total vergessen, dass die schon im März ist. Ich finde es so,
Ich habe auch gar keine Ahnung, was ich zu erwarten habe, aber ich glaube, da gibt es auch ein paar coole Events drumherum und so.
Cool, okay, bin ich sehr gespannt, was du berichtest. Vielleicht noch was anderes, was ist, wo ich aber auf jeden Fall leider nicht schaffen werde, hinzugehen. Aber es ja sein könnte, dass Leute da richtig Lust drauf haben, ist das Impro. Ein Impro-Festival ist in Berlin vom 1. bis 6. April. Das sind 6 Tage und 8 Shows. Und das wird von Gorillas organisiert. Das ist genau so eine freie Theater. Wie sagt
War das
man?
Nicht ein Lieferdienst?
Ja, da muss ich auch dran denken, aber nie, so ist es nicht. Das sind ImprovisationskünstlerInnen sozusagen, die sich zusammengetan haben. Und während der Woche spielt das eigene Ensemble Formate, die sie eben haben sozusagen. Ich meine, bei Impro ist auch viel Impro. Okay, wow. Und am Wochenende dann Samstag und Sonntag sind sozusagen die großen oder diese Hauptshows nochmal und dafür haben sie sich auch internationale KünstlerInnen eingeladen. Und die machen dann Formate, die sie während der Woche entwickelt haben. Also es klingt irgendwie, klingt cool, klingt interessant. Ich habe mir auch da die Preise mal angeguckt. Genau, da hat mich das Thema ja scheinbar gerade interessiert. Und du kannst zum Beispiel auch einen Festival Pass dir besorgen. Also alle, die im Impro richtig Bock drauf haben.
Richtig.
Ja, und das sind 4 Shows, das kostet dann 64 € und ermäßigt 40. Vielleicht kann man sich dadurch auch den Einzelpreis ausrechnen. Genau. Das ist Anfang April. Fand ich interessant. Das auch eigentlich gucke ich selten in die Richtung. Dachte ich, bringe ich mal mit. Aber kann leider nicht.
Ja, nee, also ich hätte ich auch Lust drauf.
Sehr gut. So, ich überlege gerade, habe ich noch was gemacht? Ich hätte noch einiges, aber eher nochmal, was wir noch machen wollen. Es ist März, es ist der Monat der Fotografie.
Der europäische Monat der Fotografie.
Entschuldige
oder
bitte.
So, oder?
Es heißt ja auch eben
European Month of Photography.
Und da machen ja krass viele Institutionen mit, also 170, das sind teilweise Museen, es sind auch Fotoschulen, es sind Botschaften und es sind um die 100 Ausstellungen. Was wir verpasst haben, ist leider die Eröffnung, wo auch alles kostenfrei war. Motto dieses Mal ist, was zwischen uns steht und es geht viel um die politischen Spannungen und auch um... Oder was ich spannend fand in dem Herleitungstext ist so dieses, ich finde das Motto richtig cool, muss ich erstmal sagen, was zwischen uns steht. Ich finde, das ist so direkt, das ist eine Verbindung zu entweder einer anderen Person oder es sagt zwei verschiedene Haltungen. Also ich hatte sofort so viele Interpretationen, als ich das Motto gehört habe. Das finde ich irgendwie cool. Und in den Beschreibungstexten, das fand ich spannend, ist, ich versuche es mal wiederzugeben, auch dann die Frage, aber ist es nicht eigentlich genau der Fotoapparat, der immer zwischen Menschen steht? Mhm. Also macht er nicht auch immer so eine extra Ebene auf?
Klar,
und
ja.
dann aber zu sagen, nee, eigentlich brechen die Ausstellungen damit oder die vor allem auch die Ausstellung in der Akademie der Künste, da ist nämlich das Hauptzentrum des.
Das ist auch die heißt auch, was zwischen uns steht, ne? Das ist
ja
genau. Und es gibt insgesamt, glaube ich, 100 Ausstellungen jetzt in dem Monat. Ne, genau. Mhm.
Genau, und dass sie aber sagt, nee, es geht eigentlich darum, dieses sich in die andere Person hineinversetzen, beziehungsweise eine Resonanz zu dem Gegenüber aufzubauen. Und das fand ich total spannend. Also sei es auch, wenn du politisch verschiedener Meinungen bist, sei es auch, dass du, wenn du kaum eine Bindung zu dem Gegenüber hast. Also irgendwie fand ich das cool, dass das nochmal, das Foto oder Fotografie wird als Medium für eine Chronik benutzt, also auch für dokumentarische Erlebnisse und dieses. Ich lese das am besten mal vor, weil es ist ja immer so mit Ausstellungstexten etwas größer, aber ich finde, das fassen sie an der Stelle ganz, ganz gut. Es geht um das Verstehen vom anderen und dafür dem Gegenüber mittels der eigenen Stimme Resonanz zu verleihen. In Mikrogeschichten thematisieren die Arbeiten unter anderem den Zusammenhang von sozialer Klassifikation, Bildungschancen, anhaltende Ausgrenzungserfahren von Menschen mit Migrationsgeschichte, Erfahrung der unmittelbaren Nachwendezeit oder die Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft. Auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die krisenhafte Entwicklung im Nahosten sind Themen, die in den Beiträgen nicht nur Behauptungen, sondern fragend umkreist werden. Dieses Resonanz für den anderen schaffen, das, ich bin irgendwie hängen geblieben, ich fand es schön. Mhm.
Ja. Die finde ich, das fand ich auch klang sehr spannend. Und es gibt ja noch eine zweite Ausstellung in der ADK, glaube ich, über dieses Dorf in Ostdeutschland, glaube ich. Ostdeutschland oder so. So im Wandel der Jahre, über viele Jahre, das klang auch ganz spannend. Und wo ich auch schon mal war, beim letztes oder vorletztes Jahr, war bei der Ausstellung des Nachwuchses.
Mhm.
Meet Me Halfway heißt sie dieses Jahr, ist in der Leipziger Straße und jeden Nachmittag, und da ist der Eintritt auch immer frei, also für die Schnäppchenjäger.
Ja.
Ich glaube, in der Hauptausstellung ist der Eintritt dienstags frei, aber genau, da bei der Nachwuchs ist immer frei, und das ist die Ausstellung der Fotoschulen, also die verschiedenen Fotoschulen stellen aus.
Super spannend.
Und da waren sehr coole Sachen letztes Mal dabei. Ja, mhm. Also auch belanglose, aber auch sehr coole. Und also eine coole Mischung einfach von auch zu sehen, so welche, ja, was für Bildsprachen da häufiger vorkommen oder weniger häufig. Ja. Ne? Also wo der Trend bei denen gerade hingeht. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Richtig cool. Ja. Ja, ich würde am liebsten beide sehen, weil du das mit Dienstag angesprochen hast. Ja, Dienstag ist der Eintritt auch in der Akademie der Künste immer frei, in der Hauptausstellung. Und da gibt es auch so ein begleitendes Format. Dienstags immer 17 Uhr gibt es einen KünstlerInnen-Talk, genau, wo es einerseits, ich glaube, nächste Woche, also schon am 11. geht es um so die Nachwendezeit. Und danach der Dienstag, da wird ein Fotograf, also ja, bringt so seine persönliche Perspektive ein. Also irgendwie auch ganz cool, so mehr reingehen zu können. Dienstag 17 Uhr. Ansonsten.
Was zwischen uns steht in der Akademie der Künste, heißt die Hauptausstellung. Was zwischen uns steht, ist gerade noch zwei Mikrofone und ein Tisch. Aber die legen wir jetzt beiseite. Schauen uns jetzt noch die Ausstellung an.
Ganz genau. Ich freue mich drauf. Welche wissen wir noch nicht, oder? Ob Nachwuchs oder die Hauptausstellung?
Müssen wir schauen. Ist mir egal. Können wir mal gleich kauen. Wir können auch noch eine kurze Sprachnachricht noch hin anfügen mit einer Kurzkritik.
Sehr gerne.
Schauen wir mal. Vielleicht gibt es hier gleich noch eine Kritik. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
So, wir waren jetzt gerade in der Ausstellung, in der Akademie der Künste, in der Hauptausstellung des UP Month of Photography und der Ausstellung des Dorf.
Genau, wir stehen jetzt direkt davor und ich fand es total schön, wie groß die Variation ist in den Ausstellungen. Und auch die Art und Weise, wie die Fotos aufbereitet sind. Besonders beeindruckend fand ich die Ausstellung Das Dorf.
Ja.
Genau. Aus verschiedenen Familienperspektiven wurde Berka in Thüringen porträtiert sozusagen. Und ich glaube, wir waren uns einig, der erste Fotograf, der das noch mit Diaz gemacht hat, ganz am Anfang, und dessen Bilder dann von der Tochter zufällig gefunden wurden, der hat unglaublich toll fotografiert.
Ja. Ja. Die hat mich auch sehr beeindruckt, die Ausstellung. Die neueren Bilder nicht ganz so doll, aber die alten von den früheren Generationen, wie die sich doch entwickelt hat, das fand ich richtig faszinierend. Und in der anderen Ausstellung gab es noch zwei schöne Reihen über die Flut im Ahrtal und Waldbrände in Brandenburg. Die fand ich auch sehr toll. Die haben mich auch sehr beschäftigt.
Genau, und ich glaube, noch eine Ausstellung fand ich auch total spannend, weil sie einfach so einen Realitätsbezug hat. Das ging um eine Schule und so kleinere Details aus, ich sag mal, dem zum Beispiel Kunstunterricht, Handwerksunterricht. Und dazu wurden auch SchülerInnen-Porträts gemacht, filmische. Und das war irgendwie cool. Es war so sehr nachfühlbar alles und hat glaube ich, jeden Betrachter wieder in die eigene Schulzeit zurückgebracht.
Ich glaube, ich habe gesehen, die sind auch insgesamt irgendwie 70 Minuten oder so. Also kann man, wenn man will, kann man sehr viel Zeit, glaube ich, in der Ausstellung verbringen. Wir sagen Empfehlungen schon.
Auf jeden Fall. Schon, würde ich sagen, ja.
Okay, dann weiter geht's.
Weiter geht's.